Jesaja 61 ist der Text für diesen ersten und zweiten Sonntag nach dem Weihnachtsfest, schon der zweite. Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, schreibt der Prophet, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Die Perikope macht in der Predigtordnung einen Sprung zu Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert, und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Heidenvölkern. Segne uns deine Worte, Meister. Amen. Verse dazwischen lesen Sie gerne daheim, sie sind auch voll, aber es ist so schon zu viel, was in dem Text steht, kommt so schon nicht zum End. Oh, weia. Jesaja 61, die Theologen teilen den Jesaja ja gerne ein in der historisch-kritischen Forschung, Jesaja, Deutero-Jesaja, Trito-Jesaja, es gibt sogar zwischen welche, die wollen noch mehr aufteilen, lassen wir sie teilen. Was aber eindeutig ist und weshalb überhaupt durch die Idee der Teilungen kommt, die Themen verändern sich im sogenannten ersten Jesaja-Buch, im zweiten und jetzt in diesem, wir befinden uns nach deren Einteilung im Trito Jesaja, in dem Schlussteil, die Zusagen, die Aussagen, dass Gott kommen will, die werden immer schärfer, je weiter wir nach hinten kommen, immer deutlicher, immer klarer. Und doch haben sich damals schon die Israeliten, als sie dieses Wort Jesaja 61 von den Propheten gehört haben, gefragt, wer ist das, der da redet? Der Geist Gottes, Herrn, ist auf mir. Ist das der Prophet? Und der andere sagt, nein, das ist doch Gottes Volk Israel. Wer ist das? Einige dachten, es ist ganz klar der Prophet und das Volk Israel. Und es war auch ganz klar, wie das zu verstehen ist. Wir sind im Moment in Gefangenschaft, im Exil in Babylonien und wir warten darauf, wieder nach Hause zu dürfen. Tatsächlich, nach 70 Jahren hat sich das erfüllt. Das wäre so ähnlich, wie wenn nach 70 Jahren alle Ostpreußen wieder zurück nach Ostpreußen könnten. Alle Schlesier wieder nach Schlesien könnten. Das ist längst erledigt, das wird nicht. Hoffe ich, dass nicht irgendwelche denken, dass es mal wieder erobert werden muss. Das ist vorbei. Aber das ist die Hoffnung, die Israeliten hatten. Ja? Wir können da wieder hin. Und nach 70 Jahren passiert das. Den Elenden gute Botschaft, den zerbrochenen Herzen, sie werden verkündigen, die Gefangenen in Babylon Freiheit. Und sie sind zurückgekehrt und dann haben sie gemerkt, Mensch, was da in dem Text steht, ist schon recht. Aber es ist, ich sehe mich noch nicht fertig. Es war nicht fertig. Wir sprechen in der Theologie von einem Verheißungsüberschuss. Was ein Überschuss in der Kasse ist, wissen Sie, falls Sie sowas jemals haben. Ja? Also ein Überschuss in der Kasse ist, ich habe noch Geld übrig. Ja? Und das kann ich dann noch ausgeben. Oder sparen. Auch wenn sich zur Zeit mit den Zinsen lassen wir das. Bei einem Verheißungsüberschuss, da ist sozusagen auch noch was übrig. Da hat Gott noch nicht alles erfüllt. Der hat noch was zum Ausgeben übrig. Und jetzt haben sie natürlich weiter gefragt, Mensch, das könnte ja dann bedeuten, dass diese Sätze gar nicht nur zu verstehen waren auf unsere Rückkehr ins gelobte Land. Weil so ganz passt das auch nicht. Es geht zum Teil, stimmt schon, aber meine Güte, es ist immer noch viel Mühe da und so dolle war es in Israel auch nicht. Es waren sehr viele Ruinen, wenn man Nehemia und sowas liest, der merkt das, dass das manchmal recht mühsam war. Und so kam es auf, dass immer mehr diesen Text verstanden als hier redet der Meschiach, der Gesalbte. Hier redet der, den Gott senden will. Und sie haben gewartet. Und sie haben gewartet und gewartet. Und eines Tages in Nazareth, einer ganz einfachen Synagoge, in Nazareth kam Jesus in der Kraft des Geistes, heißt es. Er hatte noch nicht so viel getan. Er hatte eine Versuchung überstanden in der Wüste, er hatte sich taufen lassen und seine Geburtsgeschichte war erzählt bei Lukas. Da kam er zurück in das Dorf, in dem er groß geworden war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Und dann in der Synagoge, da wollte er, nahm er sich, so wie das Männer dürfen, da wurde ihm an diesem Tag das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und immer die Männer müssen dann lesen können. Deswegen musste auch jeder jüdische Junge schon lesen lernen, damit er im Gottesdienst lesen kann, vorlesen kann. Und er bekam die Schriftrolle Jesajas und genau diese Stelle fand er, als er sie auftat. Und er las es vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Es kommt eine kleine Abweichung, Lukas, und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein Gnadenjahr des Herrn. Und dann tat er das Buch wieder zu. Und jetzt waren alle gespannt, was er sagen würde. Denn jetzt durfte ein jüdischer Mann auslegen das Wort. Da musste man nicht Theologie studieren oder Pfarrer sein oder ordiniert sein. Nein, das durfte jeder. Alle waren gespannt. Alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden und sagte nur ganz wenig. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und ich auch. Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte den Gnade aus seinem Mund kamen. Und sie fragten sich dann, ist das nicht Josefs Sohn? Hallo? Der Zimmermannssohn behauptet hier, das Wort sei erfüllt vor... Ja, dann behauptet er ja wohl doch, dass er der sei, von dem das hier gilt. Ja, was ist denn das für eine, ja, sagen wir, eine Frechheit, für eine Anmaßung dieses Jesus von Nazareth, zu behaupten, er sei der, in dem Gott kommt, er sei der, in dem Gott eindeutig redet, er sei... Boah, die Leute im Nahzeug, die sehen doch alle den Zimmermannssohn mit ihm. Der hat doch gestern noch mit den Nägeln in die Wand gehauen. Ja? Und vorgestern mit unseren Kindern auf der Straße gespielt. Und das dreckige Staubhände, der gestern noch... Das soll der sein, in dem Gott kommt. Da ist doch irgendwas falsch. Das heißt dann im Text weiter, sie nahmen ihn und griffen ihn und rissen ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Man ist im Orient immer schon früher auch sehr... schneller hochgefahren und runtergefahren als wir. Die Germanen waren ein bisschen langsamer. Können das aber auch. Ja, aber die Orientalen sind immer schneller hochgehitzt und auch wieder schneller runter. Das war die andere Seite. Man war also erhitzt und man wollte ihn umbringen. Und dann heißt es im Text nur, und er ging mitten durch sie hindurch und fort von ihnen. Er hatte behauptet, er sei der, in dem, was soll da alles passieren, zerbrochene Herzen verbunden werden, Gefangene befreit werden. Dann diese eine Kleinigkeit an der Stelle, wo wir bei Lukas heißt es Blinde sehend werden und bei Jesaja sind die Blinden nicht da. Das liegt an einer Kleinigkeit. Und zwar deswegen die Hebräer, die haben in ihrer Urschrift keine Vokale. Die Vokale haben wir erst später dazu gesetzt für die Leute, die nicht gut Hebräisch können. Ja? Und wenn man jetzt dieses Wort, was da steht, vokalisiert, kann man das verschieden vokalisieren. Also man kann die Konsonanten verschiedene Vokale drunter schreiben. Entweder heißt es dann, die Verschlossenen, also die Gefangenen werden befreit, oder es heißt, die Nichtsehenden werden sehen. Die griechische Übersetzung des Neuen des Alten Testaments hat dann geschrieben, hat dann sich für die Blinden, die Sehenden entschieden. Und Lukas zitiert aus dem griechischen Alten Testament. Das Hebräische hat sich entschieden, in der Vokalisierung später, dass die Gefangenen doppelt kommen. Ja, die Gefangenen, die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei sind. Spricht vieles dafür, dass die Griechen richtig vokalisiert haben und die Juden später das nur deswegen nicht gemacht haben, damit es nicht so gut auf Jesus passt. Aber das haben die an verschiedenen Stellen so gemacht, um ihre eigene Theologie zu sichern. Das ist halt, ist ja erlaubt, ist ja nur, wie man die Vokale setzt. Aber zurück zu dem, der soll er sein? Und dann ging die Geschichte ja weiter. Mit dieser Behauptung standen sie da, und dieser Behauptung stehen wir eigentlich bis heute da. Bis heute stellt sich für dich und mich, für uns alle immer wieder die Frage, schmeißen wir ihn einfach raus, wie die in Nazareth das gemacht haben? Also steinigen oder lassen wir ihn halt weggehen? Oder setzen wir uns auf seine Spur und gehen ihm nach? Werden Nachfolger Christi. Das ist eine Entscheidung. Manche meinen ja, man bekehrt sich einmal und fertig, Pustekuchen. Also einmal und fertig, das ist Unfug. Das ist, wie sagt Luther, mein tägliches in die Taufe kriechen. Das ist ein immer wieder neu Ja sagen. Gott hat einmal Ja zu mir gesagt und das gilt. Das ist schön an Gott. Ich bin einer, der immer wieder neu sein Ja finden muss, weil ich so viele kleine Neins in meinem Leben habe. Ich vermute sie auch. Ja, das ist die Nein der Trägheit, die Neins der Bequemlichkeit, die Neins des Zweifels, die Neins der Fragen und auch und noch was alles. Ja. Ein tägliches Neu sich auf die Spur begeben. Auf sein Ja hin. Und dann haben sie sich auf seine Spur begeben und dann haben sie es gesehen. Dann haben sie es gesehen. Dieser Leichenzug, der aus der Stadt kam. Eine Witwe, ihr einziger Sohn, ihre Rente ist gestorben und ihre Liebe ist gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ich glaube, das Zweite. Ja, aber das andere gehört auch dazu. Angewiesen im Alter auf irgendwelche Verwandten zu sein. Oh, oh. Möchte sie verwandt im Alter abhängig sein von ihrem Neffen oder sowas? Finanziell? Ja, nicht so einfach. Und dann laufen sie trostlos und traurig. Und auf der anderen Seite der Zug des Lebens, Jesus mit seinen Jüngern und Jüngerinnen und wie diese alle da so durch die Gegend ziehen mit ihm. Und dann begegnen sich diese beiden Züge, der Leichenzug und der Zug des Lebens. Und das macht man normalerweise, auch wenn die Wilhelmsdorfer das verlernt haben. Wir haben das verlernt, wenn wir dann drüber zum Friedhof ziehen, manchmal ja auch mit Sarg oder auch schon, es kommt selten vor, aber wenn, die bleiben ja nicht mehr stehen, die Leute. Die laufen ja weiter. Früher blieb man stehen, bis der Tote vorbei war. So war es mal. Da hatte man noch vielleicht diese Spur von Respekt, heute ist glaube ich die Hilflosigkeit dahinter. Aber der Leichenzug bleibt auch stehen und der Lebenszug bleibt stehen. Und jetzt passiert etwas, was normal nicht passiert. Jetzt steht dieser Jesus hin und verbindet das Herz der Zerbrochenen, das zerbrochene Herz der Mutter. Und nimmt, geht zu diesem Jungen und sagt, steh auf. Und ruft den Jungen ins Leben. Und die dabei sind, merken, meine Güte, das ist wirklich der, auf den der Geist Gottes ist. Das ist wirklich der, wow. Und die anderen regen sich furchtbar auf. Die gibt es auch immer. Das gibt es nochmal, nochmal. Ob es das kleine Mädchen ist, das er zum Leben ruft. Ob es der Lazarus, den er ins Leben ruft, ist. Oder, wo sie dann mit dem Boot landen, in Gerasa. Kennen Sie diese schöne Szene, die ist ja herrlich. Die ist schrecklich eigentlich. Wo dieser Wilde aus den Höhlen kommt, dieser Besessene, dieser Wahnsinnige. Was willst du von Jesus? Und dann, Jesus sagt, geht weg von ihm, und wo diese Dämonen in diese Schweine fahren und dahinterher ein ganz ruhiger und stiller Mensch da sitzt, befreit, der die Gefangenen befreit. Sie haben es gesehen, sie haben es gesehen, ja! Er ist. Die Jünger waren sich ganz sicher. Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, sie waren sich ganz sicher. Sind sie sich auch ganz sicher, dass das ist? Und dann kam es. Dann kam es. Der, der an Weihnachten geboren ist, auf wunderliche Weise, der, der zu uns gekommen ist und der, auf dem der Geist Gottes ist, der geht ins Sterben. Der stirbt am Kreuz. Der wird durch die Hände wird genagelt. Er muss einen elenden Tod sterben. Plötzlich ist noch die Frage, hallo, Geist Gottes des Herrn ist auf mir, was ist denn jetzt da los? Was passiert denn hier? Das war nicht zusammenzukriegen. Wenn der Starke und Mächtige ohnmächtig wird, komm, wir haben doch heute noch Schwierigkeiten mit. Wenn die Kirche kleiner wird, oh, oh. Wenn der Glaube verfolgt wird, oh, ist Gott noch am Ruder? Oder hat das nicht mehr in der Hand? Oder wenn das Leid in dein Haus einzieht? Der Tod, die Traurigkeit, die Not. Oh oh. Die Jünger hatten Mühe. Sie sahen nicht mehr, dass das Geist des Herrn auf ihnen ist. Sie sahen nur noch einen sterbenden Jesus. Und sie waren verzweifelt und sie waren verzagt. Wo ist jetzt der, der die Gefangenen befreit? Wo ist der, der die zerbrochenen Herzen verbindet? Wo ist er jetzt? Und der Frage müssen sie sich ja bis heute noch stellen. Übrigens, die Tageslosung hat die auch. So. Ja, viele die fragen, ja, viele sagen, wer wird uns Gutes geben? Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn? Dann erleben sie es. Am dritten Tag stieg er auf von den Toten. Am dritten Tag ist er lebendig. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen, schreibt Johannes. Da kriegen sie plötzlich mit, dass dieser Jesaja-Text in einer anderen Dimension war. Also ich habe Ihnen den Text vorher nämlich diesen zweiten Satz. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung. Ich finde, dass Luther das nicht optimal übersetzt hat. Ich bitte um Verzeihung, aber weil das Wort, was da steht, könnte man auch übersetzen, einen Tag der Genugtuung, einen Tag des Ausgleichs. Und wie verstehen wir Christen das Kreuz? Als den Tag, an dem Gott die Strafe, die wir verdient hätten, auf ihn legt. Auf einen Tag des Ausgleichs und einen Tag der Genugtuung, auf den Gnade folgt für alle Menschen. Verstehen wir das alle schon drin? Und sie merken plötzlich, das ist das Eigentliche. Er befreit uns aus einer ganz anderen Gefangenschaft als der aus den Gefängnissen. Er befreit uns aus der Gefangenschaft des zu kleinen Denkens. Aus der Gefangenschaft der Sünde und des Sündigen, immer wieder müssen, sondern man fast verzweifeln. Er befreit uns aus der Gefangenschaft des Todes, aus der Not, dass wir im Sterben meinen, alles ist vorbei oder dass wir die Hölle fürchten müssen. Er befreit uns in einer ganz anderen Dimension. Dagegen sind die Befreiungswunder Kleinigkeiten. Auch wenn wir meistens andersrum denken. Er befreit uns. Und Sie haben es zum zweiten Mal gesehen und begriffen. Er ist der, in dem es geschieht. Jetzt müssen Sie weiterlesen. Ich wandere heute Morgen mit Ihnen einfach nur durch die Bibel. Jetzt gehen Sie mit der Apostelgeschichte. Was erleben Sie denn, die Jünger? Sie erleben, dass Sie den Namen Jesu aussprechen und dass dieser Lahme vor dem Tempel plötzlich aufstehen und gehen kann. Und das ist nicht Petrus der Mächtige, Petrus der Großgläubige. Petrus ist nicht bekannt für seinen großen Glauben. Ja, er ist eher der, dem die Liebe mangelt und der Mut mangelt. Und was hat er nicht alles schon an Mängeln gehabt? Auch später noch manche Mängel. Paulus ganz heftig gestritten, weil er sich nicht getraut hat, sich zu den Christen zu stellen, die nicht jüdisch sind. Aber dieser Petrus legt den Namen Jesu auf einen Kranken und er steht auf. Und derselbe Petrus wird eingesperrt ins Gefängnis mit Wächtern links und rechts. Und die Gemeinde betet für ihn. Und Gott befreit ihn in der Nacht. Das Gebet der Gemeinde an Jesus hat plötzlich befreiende Macht. Warum? Nicht wegen der Gemeinde, weil die so toll ist. Nein, das ist sie nicht. Auch die Urgemeinde war nicht toll. Wir haben auch gestritten und Mühe gehabt. Man muss nur mal genauer hingucken. Sondern weil dieser Herr, auf dessen der Geist Gottes ist, weil der da ist. Das ist ja so eine herrliche Szene in Petrus, in der Apostelgeschichte. Ja, Petrus wird befreit durch Engel rausgeführt aus dem Gefängnis und klopft dann bei der Gemeinde an die Tür. Ja. Grüß Gott, ich bin der Petrus. Ja, und die Magd, die da gerade Dienst hat an der Tür, die geht zur Tür, guckt raus, sagt, und ist der Petrus, und geht wieder rein. Nicht auf, denn hey. Geht rein und sagt, Leute, liebe Beter, ihr betet doch gerade für die Befreiung des Petrus, nicht? Ja. Der steht vor der Tür. Doch? Nee. Doch. So beten wir manchmal. Ne? Nee. Doch, er steht schon vor der Tür. Und dann haben sie ihn reingelassen. Er ist dann weitergezogen. Und die ganze Apostelgeschichte ist voll von Geschichten, in denen dieser Gott zeichenhaft immer wieder darlegt, es ist in diesem Jesus eine Macht da, die größer ist als alles andere. Und das könnte ich jetzt durch die ganze Kirchengeschichte, ist die Bibel nicht fertig, da geht es dann einfach nicht mehr weiter. Weil sie dann aufgehört wurde zu schreiben. Gott schreibt die Bibel weiter durch seine Gemeinde heute und durch die Geschichte der Kirche. Und man könnte es gucken und sehen, wie es immer wieder Menschen gibt, die sich der Armen annehmen, der Gefangenen annehmen. Und wie diese Botschaft von diesem Jesus Christus über Jahrtausende immer wieder Menschen findet, die daran im Herzen froh und frei werden. Das ergibt es immer wieder. Und wenn ich jetzt zurückdenke an meine eigenen Geschichten oder an die Geschichten, die ich hier in Wilhelmsdorf alles schon so erlebt habe, ich glaube, ich habe Ihnen das schon mal erzählt von dem Talat Masset. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich meine, habe ich Schwierigkeiten, nur so viel Predigt immer noch alles zu wissen. Aber eines Tages stand der Talat bei mir vor der Tür, vergangene Jahr. Ich konnte mich an ihn leider nicht erinnern. Er wollte mich besuchen. Ja, er ruft an, aber ich glaube, ich kommen kann. Ja, ich komme. Bin dann zum Fahramt vorgefahren. Da stand er mit seiner Frau und seinem Kind. Wir sind ins Fahramt gegangen, haben dann eine Tasse Kaffee getrunken. Und dann hat er erzählt, ja, wissen Sie nicht noch, ich war noch hier auf dem Regenhof. Ich war bei Ihnen auch in der Bibelstunde und ich habe mit Ihnen viel gesprochen über den Glauben. Oh ja, da kam er, wo so da ganz hinten so. Kam er aus einer Erinnerung, betrüblich, dass es so ist, aber manchmal ist es so. Und dann sagt der Tarek, wissen Sie noch, wie das damals war? Sein Leser, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr. Na, ich bin damals hier zum Glauben gekommen, an Jesus Christus, auf dem Regenhof. Und dann bin ich dann nach ein paar Wochen, nach dem Gemeindegottesdienst, Bibelstunde, habe verschiedene Sachen hier wahrgenommen. Und dann bin ich zum Dr. Lehmann gegangen und habe gesagt, Herr Lehmann, ich glaube an Jesus Christus, ich spüre jetzt eigentlich keinen Suchtdruck mehr auf dieses ganze Drogenzeug, kann ich nicht jetzt eigentlich meine Therapie beenden, weil ich will frei werden, das bin ich. Die Therapeutin saß auch dabei und sagte, Tarek, ich guckte meine Akte an und sagte, Ihre Akte spricht eindeutig dagegen, dass Sie jetzt abbrechen sollten. Und der Dr. Lehmann hatte dann einen ganz anderen Satz für ihn, und der ist bei ihm ganz tief geblieben, den Satz nämlich, ich darf das erzählen, dann habe ich mir gesagt, ich hoffe, jemand hat Angst dagegen. Ach, ich wünschte, mehr Leute würden so fragen, was mache ich hier eigentlich noch auf dem Ringhof? Was mache ich hier eigentlich noch? Trotzdem war es ein Magnus. Und keiner wusste, ob das gut geht. Wir wissen das von Drogen und Suchtabhängigen. Das ist viel Selbstüberschätzung dabei, viele Probleme, viele Nöte. Wer da arbeitet in dieser Szene, weiß das. Aber bei Tarek, der ging tatsächlich nach Hause, nach 6 Wochen, statt nach 10 oder länger. Und Tarek ging nach Hause und suchte eine Gemeinde. Er war dann erst bei der Landeskirche und da kam ich nicht so richtig an. Ich passte nicht in deren Welt. Ich kam aus einer anderen Welt. Ich habe mich da nicht reingefunden. Und dann kam doch dann mein Erzfeind auf mich zu. Ehemaliger Türsteher. Und auch, ja, in der Szene, gut, zu Hause. Und sagte, du, ich bin Christ geworden. Ich habe gehört, du auch. Und haben gesagt, dann haben wir uns die Hand gegeben. Ehemalige Erzfeinde. Und dann hat er gesagt, wir haben eine kleine Gemeinde gegründet von so ein paar Typen, die einfach nicht in die anderen Gemeinden reinpassen. So was gibt es einfach. Komm doch mal zu uns. Und sind in diese Gemeinde gekommen, hat dann gearbeitet, hat Tarek erzählt, hat jetzt 3 Jahre gearbeitet, ganz normal wieder in seinem Beruf. Sagt, das musste ich jetzt, ich musste beweisen, dass ich wirklich frei bin. Und sagt, das ging nicht ohne Nöte. In der Gemeinde hat er eine junge Frau kennengelernt, hat geheiratet, sie haben ein Kind. Sie leben heute als Familie und er sagt, und jetzt wisst ihr was? Sagt er, wissen Sie was? Sagt er, jetzt hat mich meine Gemeinde gefragt, ob sie mich auf eine Bibelschule schicken dürfen. Und ich, der völlige Versager, soll jetzt anderen Leuten was vom Glauben sagen. Was ist das für ein Name, Jesus, der solche Geschichten schreiben kann bis heute? Ich weiß, er schreibt nicht nur solche Geschichten, es gibt auch andere Geschichten. Ob es die Geschichte ist von einer alten Frau, die ich mal kennengelernt habe, die gesagt hat, die im hohen Alter erst eines Tages mir mal gesagt hat, wissen Sie was, ich bin erst vor kurzem zu dem gekommen, dass ich es verstehe. Ein Leben lang bin ich zum Gottesdienst gegangen. Aber ich bin immer nur gegangen. Da drinnen ist nichts passiert. Ich habe das einfach so gemacht. Aber neulich, da höre ich diese Schriftlesung und mit einem Mal spricht mich da drinnen an. Und ich spüre, er ist's, dieser Jesus, auf den ich mich verlassen kann, leben und sterben kann. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt er. Er hat mich gesandt, Elenden gute Botschaft zu bringen, zerbrochene Herzen verbinden, Gefangenen Freiheit zu verkündigen, Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, oder nach Lukas, Blinden, dass sie sehen sollen, ein gnädiges Jahr des Herrn verkünden. Und man könnte meinen, die Verheißung ist erfüllt, aber nein, es ist immer noch ein überschüssiger Kasse. Denn wenn wir den Text genau angucken, müssen wir sagen, es gibt auch, vor allem in den Textversen, die jetzt ausgelassen sind, dass das auch für Gottes Volk Israel gilt. Das, was hier gesagt ist. Dass dieser Christus auch mit diesem Volk eine Geschichte schreiben will und die ist definitiv noch nicht ans Ziel gekommen. Also bleibt noch immer ein Verheißungsüberschuss übrig. Aber das Tolle an Weihnachten ist, die Verheißung ist gesetzt und gegeben und der Überschuss, den gibt Gott so nach und nach aus seiner Kasse. Immer dann, wenn wir es brauchen. Und wir alle, wenn wir beten, bedienen wir uns eigentlich an der Verheißungsüberschusskasse. Im Sinne von, Herr, Hilf mir in der Not. Gib mir, mach mich frei. Lass mich erkennen, entdecken und, und.
Amen.